Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, nach einer langen Ausbildung mit Studium und Vikariat ist ein besonders spannender Moment für die gerade fertig ausgebildeten Pastoren die Mitteilung: Hier ist Ihre erste Pfarrstelle. Nach meiner Stellenvergabe habe ich damals den zuständigen Mann gefragt: Wonach teilen Sie das eigentlich ein? Er schmunzelte, er musste mich für unglaublich naiv halten, als dürfte er mir die wahren Gründe nennen. Und dann sagte er: Also beim Frühstück schaue ich immer drauf, wer das Buttermesser nimmt. Nur die Kandidaten taugen für die feinen Leute. Tatsächlich gibt es Bewerbungsverfahren, zu denen der Essenstest gehört. In einem Ratgeber kann man nachlesen: Steht man beim Essen auf dem Prüfstand, wollen die Unternehmen meistens das gesellschaftliche Auftreten, die soziale Kompetenz und das Kommunikationsvermögen der Bewerber testen. Wie gibt sich der Teilnehmer in einer scheinbar gemütlichen Atmosphäre? Was erzählt er von sich? Wie kann er sich in der Öffentlichkeit benehmen? Grenzen, die man sich selbst setzt oder die einem von anderen gesetzt werden, werden beim Essen manchmal besonders deutlich. Petrus war einer, der durch das Essen gesetzte Grenzen wichtig fand. Schließlich war sein Leben ohnehin schon unsicher genug. Er war mit Jesus von zu Hause weggegangen, hatte die aufregende Zeit mit ihm genossen. Die Nähe Jesu hatte alle Einsamkeit und Unsicherheit aufgewogen. Und dann war er als wandernder Missionar unterwegs, erzählte die Geschichten von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, erzählte, was er gelehrt und getan hatte, wie er leiden musste und auferweckt wurde. Und damit machte er sich, mal vorsichtig gesagt, nicht nur Freunde. Einmal landete er sogar im Gefängnis. Petrus hatte auch nach Jesu Tod und Auferstehung keinen festen Wohnsitz. Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort. Vermitteln, Mitarbeiter motivieren, Kollekten sammeln, sich um Arme kümmern und immer wieder neu die Geschichten erzählen. Und so lebt er in einer ziemlich unsicheren Welt. Aber er war sicher in seinem Glauben, in seinen Traditionen und in den religiösen Regeln des Judentums seiner Zeit. Da war er zu Hause, auch wenn er unterwegs war. Die anderen machten das auch so, seine Freunde. Und da gehörte zum Beispiel dazu, eben nicht mit Fremden, mit Nichtjuden zusammen zu essen oder in ihre Häuser zu gehen. Das war das Gesetz der Tradition. Und daran hielt er sich. Und das musste er auch, um weiter bei den Seinen akzeptiert zu werden. Denn wer diese Regel brach, war schnell unten durch, noch mehr als ohnehin schon zu den Zeiten von Jesus. Und dann aber hat Petrus einen Traum. Darin scheint Gott zu sprechen und das Gegenteil zu lehren von dem, was ihm als Essensregel galt. In seinem Traum, da fallen Tiere vom Himmel auf einen gedeckten Tisch. Petrus soll sie schlachten und essen. Und er weigert sich, denn es sind auch Tiere dabei, die er laut den Bestimmungen seiner Tradition nicht essen darf. Aber Gott sagt zu ihm: Mach du hier nicht unrein, was ich rein erschaffen habe. Und so kommt Petrus ins Grübeln. Aber er kann nicht wirklich lange grübeln, denn schon stehen drei Männer vor der Tür, die nach ihm suchen. Er wird herausgefordert von ihnen. Er soll seine vertrauten Gewohnheiten über Bord werfen, sozusagen sein Buttermesser zur Seite legen. Essen, was den Geboten der Tradition widerspricht, Menschen willkommen heißen, die er sonst auf Distanz halten würde, sich gar mit einem Römer einlassen, der Gott sucht, aber der doch keinen Stallgeruch hat, der Petrus vertraut gewesen wäre. Wir haben von Cornelius gehört in der Lesung unseres Predigttextes durch Sophie. Für Petrus geht es um sehr viel. Diese Hinweise und Zeichen, seine Grenzen zu überschreiten, Träume, Boten, Engel, und er lässt sich darauf ein. Er spürt wohl, nur wenn ich mich verändere, kann ich mir treu bleiben. Nur wenn ich mit Jesus weitergehe, kann ich den Weg ehren, der mich mit ihm vom See Genezareth zum Berg der Verklärung, zum Feld der Seligpreisungen, zum Garten Gethsemane, nach Golgatha und schließlich nach Emmaus geführt hat. Jesus treu bleiben heißt tatsächlich selbstständig weitergehen, weitere Grenzen überschreiten. So macht sich die Ausweitung der christlichen Botschaft über den kleinen traditionellen jüdischen Kreis hinaus gerade an Petrus fest. Ausgerechnet. Und das erstaunt auf den ersten Blick. Man denkt, ja, Paulus, meine Güte, das war der große Völkermissionar. Ja, aber wie hätte er es ohne Petrus werden können? Ein amerikanischer Freund erzählte einmal von einer Kirchengemeinde im Nachbarort seiner Kindheit. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war, irgendeine Kleinstadt im mittleren Westen. Die älteste und angesehenste Kirche heißt dort immer die erste lutherische Kirche oder die erste methodistische Kirche und so weiter. Jedenfalls immer die erste Kirche. Und darin klingt an Anspruch auf die längste Geschichte vor Ort, aber eben auch auf den ersten Platz in der Hackordnung der unterschiedlichen Gemeinden. Und folgende Kirchen nennen sich dann nicht etwa die dritte Kirche oder so, sondern die Kirche an der Mühlenstraße oder sowas. Doch zurück zur ersten Kirche am Platze. Dort ging jeder hin, der was war oder sein wollte, jedenfalls in Freds Kindheit. Christen mit schmalerer Brieftasche kamen gar nicht auf die Idee, dort Mitglied zu werden. Sie hätten es sich eben nicht leisten können, da so richtig mitzumachen, wie die anderen es taten. Und das spürten sie. Oder sie hätten es zu spüren bekommen. Im Laufe der Zeit wurden die Mitglieder älter. Neue kamen selten über die Schwelle. Es lag diese selbstgenügsame Mir san mir Stimmung in der Luft. Viele Jahre später war die Kirche dann geschlossen worden. Vielleicht nicht genug richtige Christen. Fred hatte die Gelegenheit, dort nochmal vorbeizuschauen und sah, dass das Kirchengebäude immer noch stand. Jetzt war darin ein Fischrestaurant. Er ging durch die weit geöffnete schwere Tür und sah Tische, Kellner und Gäste, wo einst Kirchenbänke gestanden hatten. Die bunten Fenster warfen verspielt ihre Farben ins Kirchenschiff. Und gegenüber dem Eingang am anderen Ende der Ex-Kirche, da wo früher der Tisch für Kerzen, für Blumen und für das gemeinsame Mahl gestanden hatte, da war jetzt die Salatbar aufgebaut. So wie es aussah, waren jetzt alle willkommen, von diesem Tisch zu essen. Petrus hatte Gott erlebt. Daraus ergeben sich für ihn dann deutliche Grenzverschiebungen. Das Essen soll er eben nicht mehr nach seinen Glaubensregeln sortieren. Was Gott erschaffen hat, das ist rein. Boten eines nichtjüdischen Offiziers sind nach wörtlicher Deutung der Glaubensvorschriften unrein. Aber Petrus bittet sie ins Haus und beherbergt sie. Schließlich, er kommt zu Cornelius, bleibt bei ihm. Und dabei sind die Freunde von Petrus und die Angehörigen und Freunde des Hauptmanns eine kleine Gemeinde aus Judenchristen und Heidenchristen, unterschiedliche Traditionen, die hier zusammenkommen. Petrus und Cornelius erzählen dann beide von ihrer jeweiligen Hälfte des Zusammenführungstraums, denn Gott hat sie zueinander geführt. Und die Moral von der Geschichte, sagt Petrus uns, als unser Predigtabschnitt eigentlich schon vorüber ist. Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Und so verdichtet, was die lange Geschichte in kleine Details aufgedröselt hat. Die Grenzen, die Petrus überwand, sind für uns nicht mehr schwierig. Selbstverständlich erscheint uns ein Gott, der Menschen unabhängig von Volkszugehörigkeit ansieht. Aber wie selbstverständlich sind die Grenzlinien, die ich in meinem Hinterkopf habe? Knapp 1900 Jahre nach der Begegnung von Petrus und Cornelius wurde von dieser Kanzel und vielen in der Nachbarschaft behauptet, die Grenze zwischen Juden und angeblich echten Deutschen sei die überhaupt alles Entscheidende. Morgen erinnert uns der Holocaust-Gedenktag schmerzlich an diese Grenze. Petrus hatte eine ähnliche damals schon überwunden. Es gibt also da keine geradlinige Entwicklung des Lernens, sondern immer wieder neu Stacheldrahtzieher und Brückenbauer. Jean Daniel Lou, einer der wichtigen katholischen Theologen des vergangenen Jahrhunderts, besonders beim späteren Zweiten Vatikanischen Konzil, der hielt 1946 einen Vortrag im Vatikan und erzählte dort von seinen Kontakten mit lutherischen Christen, deren Glaube und Frömmigkeit ihn tief beeindruckt hatten. Ausgehend von dieser Erfahrung sprach er nun im Vatikan vom Wirken des Heiligen Geistes bei den Protestanten. Einige Bischöfe waren schlicht entsetzt. Da wirkt der Heilige Geist doch nun gar nicht, sagten sie. Und Daniel Lou hielt ihnen entgegen: Eure Meinung ist rechtgläubig, aber sie stimmt nicht mit meinen Erfahrungen überein. Wie einst Cornelius zeigen auch Protestanten die theoretisch unbequemen, aber unleugbaren Zeichen des lebendigen Geistes Gottes. Was Gott rein gemacht hat, können wir nicht als unrein verurteilen. Also wir sind natürlich schnell auf Seiten dieses katholischen Theologen und sagen, ja, natürlich, recht hat er. Wir sind schnell bereit, uns da großzügig zu zeigen, gerade natürlich, wenn es uns betrifft. Natürlich stehen wir auf der richtigen Seite. Aber das macht ja die Frage nur umso dringender. Wo sind heute Grenzen, die verschoben gehören? Wo muss ich über meinen Zaun steigen? Meine Art, an Gott zu glauben, ist nur eine von vielen möglichen. Amen.